HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Der Schmerz ist wie wenn jemand 90 Minuten mit einem Eispickel immer wieder in den Schädel einschlägt. So 12 Stunden am Tag liege ich am Boden und erlebe jedes Mal den Todeskampf.
Menschen, die Schmerzpatienten sind, die austherapiert sind, aber sehr hohe Schmerzen haben. Es ist furchtbar, wenn man sehen muss, dass sie kein Medikament bekommen und Marihuana könnte ihnen helfen.
Wir haben es mit Leuten zu tun, die haben beispielsweise schlimme Sachen wie einen Gehirntumor. Sie bräuchten dringend Cannabis in der Schmerztherapie. Der Arzt will es, das Krankenhaus will es, sie selber wollen es. Aber sie dürfen schlicht und ergreifend nicht. Sie machen sich strafbar dabei.
Offenkundig ist die Frage, was ist Droge und was ist Medizin, von kulturellen Fragen. Aber ich.
Was da über Jahre hinweg stattfand, war aus meiner Sicht moralisch gesehen unterlassene Hilfeleistung durch den Staat.
Es soll Schmerzmediziner geben, die der Meinung sind, die Verabreichung von Cannabis als Medizin mache dumm im Kopf oder gar abhängig. Zum Glück gibt es differenziertere Aussagen über Cannabispräparate, die gezeigt haben, dass Cannabinoide zwar keine Krankheiten heilen können, aber die Behandlung Schmerzen dämpft, Krämpfe löst und Entzündungen hemmt. Und das bei über 50 verschiedenen Krankheiten. Das Leiden wird künftig also erträglicher. Es geht um Linderung und nicht um Rausch. Das haben offenbar nach jahrelangen Debatten auch Bundestagsabgeordnete verstanden. Nun wird es Cannabis für Schwerstkranke mit chronischen Schmerzen ganz legal auf Rezept geben und die Kasse zahlt. Der Bundespräsident muss das Gesetz, das am 22. Februar im Bundespräsidialamt eingegangen ist, noch unterschreiben und es zuvor natürlich prüfen. Für diese Prüfung gibt es keine vorgeschriebene Frist, sie dauert aber erfahrungsgemäß etwa 2 Wochen. Das bedeutet, das Gesetz dürfte etwa bis zum 7. März vom Bundespräsidenten unterschrieben sein. Danach wird es innerhalb weniger Tage im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt damit dann in Kraft. Das sollte eigentlich bis morgen passiert sein, bis zum 1. März. Nun aber verzögert es sich vermutlich um 1 Woche, wie wir heute erfahren haben. Für die meisten Schmerzpatienten ist jeder Tag ein Tag zu viel. Ein Tag, der ihnen das Leben raubt, das nicht mehr lebenswert erscheint und ein Tag, der ihnen enorme Kosten verursacht. Rüdiger Kloß Neumann, gelernter Koch, lebt seit 23 Jahren mit Clusterkopfschmerzen, eine der schmerzvollsten Krankheiten überhaupt, die in Schüben und Attacken auftritt und seit Jahren bei ihm chronisch geworden sind. Guten Abend, Herr Kloß Neumann.
Guten Abend. Hallo, ich grüße Sie.
Diese Clusterkopfschmerzen sind die schlimmsten, die ein Mensch erleben kann. Versuchen Sie uns einmal zu beschreiben, wie Sie sich darstellen.
Entschuldigen Sie, ich bin gerade sehr emotional damit konfrontiert, weil es ist halt mein Lebensalltag. Der Schmerz beginnt halt in der Schläfe, zieht sich über das rechte Gesicht bei mir bis in den Kiefer. Es ist wie wenn jemand 90 Minuten mit einem Eispickel immer wieder in den Schädel einschlägt. Jeder Clusteranfall ist, sie kämpfen um ihr Leben. Davon erlebe ich 8 bis 9 Stück am Tag, also 90 Minuten, wenn ich keine Medikation zur Verfügung habe.
Und diese Attacken dauern in der Regel 6 bis 8 Wochen?
So war es 20 Jahre lang. Da kam der Clusterkopfschmerz in Episoden. Seit 3 Jahren habe ich es chronisch. Seit Dezember 2014 habe ich es also täglich, dass ich 6 bis 8 Attacken habe. 90 Minuten, also 12 Stunden am Tag, liege ich am Boden und erlebe jedes Mal den Todeskampf.
Was haben Sie gegen diese Schmerzen bislang bekommen?
Ja, alles, was an pharmazeutischer Medikation auf dem Markt war und ist, habe ich bekommen. Inklusive natürlich auch Sauerstoff, wird immer ganz gerne eingesetzt in der Therapie. Hat mir auch eine Zeit lang alles gut geholfen, damit dem Cluster Herr zu werden. Aber mit den Jahren ist der Cluster so stark geworden, dass alle diese Medikationen nicht mehr helfen konnten und ich für therapieresistent erklärt wurde.
Und welche Nebenwirkungen haben Sie durch diese chemischen Präparate bekommen?
Ja, über die Langzeiterfahrung oder über die Langzeitnutzung der ganzen Präparate wurden natürlich auch die inneren Organe schwer geschädigt. Mein Magen und Verträglichkeiten, ich konnte viele Sachen nicht mehr essen. konnte nicht mehr vernünftig zur Toilette gehen. Ja, was soll ich sagen? Jeder, der Langzeitmedikamente nimmt, kennt die Nebenwirkungen. Man muss halt für die Nebenwirkungen wiederum Medikamente nehmen. Das summiert sich dann halt.
Sie hatten Herzbeschwerden?
Ja, selbstverständlich. Herzrasen, alleine dann auch die Medikamente wieder abzusetzen, das fand ich dann auch sehr, sehr schlimm, von diesen Medikamenten wieder loszukommen. Schwere Opiate, das war schwere Entzugserscheinungen. Die möchte ich keinem wünschen und trotzdem die Schmerzen noch zu haben.
Und Sie haben Ihren Job damals verloren, weil Sie nicht mehr arbeiten konnten?
Richtig, durch die ständigen Attacken und fehlende Medikation, das überhaupt regulieren zu können. Da habe ich meinen Job verloren und bin in die Arbeitslosigkeit gerutscht.
Ihre Familie hat Sie dann auf die Idee gebracht, Herr Kloß-Neumann, Cannabis einzunehmen. Sie haben eine Ausnahmegenehmigung eingeholt. Seit 3 Jahren nehmen Sie jetzt Cannabis als Medizin. Wie war das damals für Sie? Wie sehr war das mit Scham verbunden, auch mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung?
Ja, also der erste Moment habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin unheilbar krank und jetzt wollte er mich auch noch zum Drogensüchtigen machen. Ich hatte also vorher großartig gar keinen Kontakt mit und habe Cannabis nicht als Medizin gesehen. Aber ich habe einen sehr guten Arzt gefunden, der mich aufgeklärt hat und mir versichert hat, das kann mir helfen und es macht mich nicht zu einem Süchtigen, sondern es nimmt mir den Schmerz. Und habe dann das Experiment damals für mich gewagt, zum Glück.
Und in welcher Form nehmen Sie jetzt Cannabis zu sich?
Ich bekomme Cannabisblüten aus der Apotheke, die ich einmal verdampfe in einem Vaporisator. Und ich habe für mich festgestellt, da Cannabis 10-mal stärker wirkt, wenn man es oral einnimmt, dass ich es über Lebensmittel zu mir nehme. Fange also beim Frühstück an und ernähre mich dann tagsüber auch noch mit Cannabis oral. Ja.
Wie wirkt das auf Ihren Körper? Sind Sie sediert, berauscht, euphorisiert? Traurig?
Die ersten 4 bis 6 Wochen war so schon der Fall, dass man Gefühlsschwankungen hatte, dass eine Einstellungsphase stattfindet. Da hat mir mein Arzt aber damals versichert, das ist wie bei jedem anderen Medikament auch so der Fall. Und der Körper muss sich erst daran gewöhnen. Man muss halt seine ärztlich verordnete Dosis regelmäßig so einnehmen, wie es der Arzt auch vorschreibt. Und dann gewöhnt man sich dran. Jetzt fühle ich mich eingestellt, wenn ich meine Medikation habe und kann den Tag über meinen Job wieder nachgehen.
Wie haben sich die Schmerzen verändert? Können Sie das beschreiben?
Also auf einer Schmerzskala von maximal 10 liegen meine Clusterschmerzen ohne Medikation bei 8 bis 9. Und mit der Medikation ist es eine 2 bis 3. Das ist wie ein Muskelkater vielleicht, wie ein erträglicher Schmerz. Ich weiß, er ist immer da, aber ich kann damit leben und ich kann wieder am Leben teilnehmen vor allen Dingen.
Was würde passieren, wenn Sie Cannabis wieder absetzen würden? Dann kämen die Schmerzen vermutlich sofort zurück, oder?
Also das passiert leider Gottes in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig, weil die Kostenübernahme ja nie da war. Und es dauert bei mir in der Regel dann 24 Stunden, bis die Medikation im Körper abgebaut ist und die Clusterattacken in ihrer vollen Stärke wieder zuschlagen.
Haben Sie keine Sorge vor Nebenwirkungen gehabt? Vielleicht mag diese Frage ein bisschen zynisch klingen, wenn Sie an die ganzen Nebenwirkungen der anderen Medikamente denken, die Sie vorher gehabt haben.
Natürlich, das war ganz klar für mich im Vordergrund. Werde ich da jetzt ein abhängiger Mensch von? Und letztendlich, ja, muss ich sagen, ich bin abhängig davon, weil es mir den Schmerz nimmt. Aber ich habe so keine Suchterscheinungen, wie man das sonst in irgendeiner Art und Weise vielleicht kommuniziert. Und das kann mein Arzt halt auch bestätigen. Man muss sich da schon ausgiebig darüber informieren und mit auseinandersetzen.
Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie die Kosten selbst übernehmen müssen, trotz Ausnahmegenehmigung. Die Krankenkassen haben bei Ihnen nicht bezahlt. Wie viel kommt da im Monat zusammen?
Also im Monat sind das bei mir 4.080 Euro, wenn ich mich nach meiner ärztlichen Dosierung versorgen würde, ja.
Sie haben sich mit Menschen zusammengeschlossen, die Cannabis einnehmen müssen und dürfen und wollen dieses Wissen auch weitergeben. Das heißt, Sie arbeiten wieder in Ihrem alten Beruf als Koch und zeigen, wie man eben mit Cannabis kochen kann, zu sehen auf YouTube. Nennen Sie uns doch vielleicht einfach nochmal ein Rezept, wie Sie es zu sich nehmen, oral zu sich nehmen.
Also ich habe Grundprodukte, das ist zum Beispiel der Honig, der Cannabis-Honig, den ich auch mitnehmen kann. Da kann ich morgens also schon anfangen, mir einen Tee zuzubereiten mit Cannabis-Honig. Danach mache ich mir ein schönes Toast mit Cannabis-Butter und belege das. Und dann habe ich eigentlich schon meine Tagesdosis für den Tag schon zu mir genommen und kann dann, sage ich mal, schon loslegen. und habe natürlich dann angefangen, diese Medikation mit in meinen täglichen Ablauf einzubauen, dass in jedes Gericht, das ich habe, meine Medikation halt auch vorhanden ist.
Rüdiger Kloß-Neumann, einer von Millionen Schmerzpatienten, einer, der seit 23 Jahren mit Cluster-Kopfschmerzen lebt, die durch die Vergabe von Cannabis sein Leben endlich erträglicher machen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Was hilft, ist grundsätzlich gut. Mit dieser Einsicht wurde das Gesetz im Januar selbst von den größten Kritikern verabschiedet, die mit der Tatsache, Cannabis auf Rezept zu verabreichen, gleich die Rauschgifthölle oder den Beginn einer Drogenkarriere befürchteten. Was drin steht im Gesetz und ab wann die Regelung gilt, das erläutert uns Andreas Reuter.
Cannabis in der Medizin, vielen ist das noch immer nicht geheuer. Und Rainer Hayek, Gesundheitsexperte der Union im Bundestag, beeilt sich mit der Feststellung:
Kiffen auf Rezept. Nein, das wollen wir nicht.
Aber die Zeit der ideologischen Bedenken soll jetzt doch vorbei sein. Schwerkranke sollen Cannabis bekommen, als getrocknete Blüten oder Extrakte und als Fertigarzneimittel auf Cannabis-Basis. Nicht mehr wie bisher, nur mit einer Sondergenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel. Nicht mehr nur, wenn vorher langwierig alle anderen möglichen Therapien ausprobiert worden sind, sondern dann, wenn der Arzt eine Therapie mit Cannabis für sinnvoll und erfolgversprechend hält.
So können beispielsweise Cannabis-Arzneimittel bei multipler Sklerose, in der Schmerztherapie bei chronischen Erkrankungen oder auch, und viele wissen, dass die Krebspatienten zu Hause haben, bei Appetitlosigkeit oder Übelkeit der Menschen, die eine Krebsbehandlung mit Chemotherapie durchmachen, durchaus eine Linderung der Beschwerden erbringen und deswegen auch dort eingesetzt werden.
Sagte Gesundheitsstaatssekretärin Ingrid Fischbach im Januar im Bundestag. Auch die Kostenfrage ist geregelt. Bisher kann eine Cannabistherapie schon mal 1.000 Euro im Monat kosten und die Patienten mussten das in der Regel selbst bezahlen oder den Hanf heimlich auf der Fensterbank selbst anbauen, was bekanntlich illegal ist und schwer bestraft wird, wenn es rauskommt. Jetzt aber soll die Krankenkasse die Kosten übernehmen. Alle Fraktionen im Bundestag stimmten dem zu. Und sogar Frank Tempel von der Linken lobte das neue Gesetz überschwänglich.
Die komplizierte Genehmigungspraxis wurde abgeschafft, die Erstattungsfähigkeit der Kosten geregelt, die Abhängigkeit vom Import wurde verringert, was sich auch auf die Preisentwicklung positiv auswirken kann. Dadurch wurde auch das Problem von Versorgungsengpässen verringert und ganz wichtig, die Entscheidungsfreiheit zwischen Arzt und Patient wurde gestärkt. Das ist alles klasse und dafür auch nochmal Dankeschön.
In der ersten Zeit wird das Cannabis noch überwiegend aus dem Ausland eingeführt werden. Doch schon bald soll eine eigene Cannabis-Agentur den Anbau der Pflanzen und die Abgabe an Pharmafirmen und Apotheken regeln. Diese Agentur soll beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt werden und schon an diesem Donnerstag die Arbeit aufnehmen.
Cannabis auf Rezept. Der Stoff soll Linderung bei Schmerzen schaffen, statt rauschhafte Zustände zu bereiten. In der Regel wird Cannabis gerne und gleich mal mit der fetten Tüte in Verbindung gebracht. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und unter anderem Thema des Romans Grün ist die Hoffnung von T.C. Boyle. Darin gründen drei Kerle, einer schluffiger als der andere, ein sehr eigenwilliges Start-up-Unternehmen, in deren Mittelpunkt eine groß angelegte Marihuana-Plantage steht, die innerhalb einer Saison eine 500.000 $ abwerfen soll. Aber wie immer im Leben kommt es natürlich ganz anders, als man wünscht.
Aus den Lautsprechern drang das dumpfe Pochen einer fernen Basstrommel, gefolgt von ein paar Fabrikhallengeräuschen und einer seltsam körperlosen weiblichen Stimme, die klang, als schöbe sie gestoßenes Eis durch die Boxen.
»Also Felix«, fragte Vogelsang plötzlich, »was hältst du von der Idee, dir eine 500.000 $ zu verdienen? Steuerfrei.« Ich setzte mich wieder hin. Alle drei beobachteten mich jetzt. »Du machst wohl Witze«, sagte ich. »Ich meine das todernst.« Vogelsang starrte mich mit seinem Charlie-Manson-Blick an. Den setzte er immer auf, um klarzumachen, dass er es todernst meinte. »Wie denn?« Ich lachte und griff nach meinem Bier. »Mit einem Sommerlager?«
»Cannabis sativa«, flüsterte Daust, als gäbe er einen der geheimen Namen Gottes preis.
»Wir werden 2000 Stauden anpflanzen.« Vogelsang betrachtete sein Sprayfläschchen, als läse er davon die Hieroglyphen wirtschaftlicher Kalkulation ab. Kosten-Nutzen-Tabellen und Staffeltarife für Wertminderung und Verlustrisiken. Er blickte auf. Rechnen wir ein halbes Pfund pro Staude. 1000 Pfund zu 1600 Dollar das Pfund. Ich stelle Kapital und Grundstück zur Verfügung. Boyd kommt alle paar Tage vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Und du sorgst für die Arbeitskraft. Geteilt wird durch drei.
Was hilft, ist gut. Cannabis auf Rezept, der Tag in HR2 Kultur. Das Gesetz ist bereits verabschiedet. In den nächsten Tagen soll es in Kraft treten. Und was ist neu dran? Die Regelung bislang. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestattete rund 1000 Schmerzpatienten, getrocknete Cannabisblüten und andere Extrakte der Pflanze auf eigene Kosten in Apotheken zu kaufen. Die neue Regelung macht die Genehmigung des Bundesinstituts nun nicht mehr notwendig. Schwerstkranke mit chronischen Schmerzen können künftig das Rauschmittel Cannabis als Medizin legal auf Rezept erhalten. Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und tätig am Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Bei Ihnen gehören Cannabisprodukte trotz aller Hürden bereits jetzt schon zum Standardrepertoire. In welchen Fällen werden sie eingesetzt?
Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, bei denen Cannabisderivate für Patienten extrem wertvoll sind. Das sind grundsätzlich Erkrankungen, bei denen die körpereigene Schmerzkontrolle massiv gestört ist und aktivierte Schmerz- und Lernprozesse nicht mehr abgeschaltet werden können. Das sind also Patienten oft mit Ganzkörperschmerzen. Es sind Patienten, bei denen eine Gabe von anderen Schmerzmitteln hochproblematisch ist, zum Beispiel Patienten mit einem sogenannten Postpolio-Syndrom, also nach Kinderlähmung. Bei der Kinderlähmung werden nicht nur Nervenzellen zerstört, die die Muskeln versorgen, sondern auch schmerzkontrollierende Nervenzellen. Und diesen Patienten kann man häufig klassische Schmerzmittel nicht geben, weil sie mit Opiaten, mit Morphinabkömmlingen eine Atemdepression bekommen würden. Für diese Patienten kann Cannabis eine hervorragende Möglichkeit sein. In der Palliativmedizin setzen wir Cannabis-Derivate ein, weil die Übelkeit für viele dieser Patienten eines der belastendsten Symptome überhaupt ist. Und die Kombination von Cortison mit Cannabinoiden kann die Übelkeit sehr deutlich besser lindern als Cortison alleine oder auch als Cannabis alleine. Auch bei Patienten mit Multipler Sklerose kann die Spastik verbessert werden. Es kann Übelkeit verbessert werden. Bei Chemotherapien können Cannabinoide sehr hilfreich sein. Also es gibt eine ganze Reihe von Patienten, bei denen wir das seit Jahren einsetzen, allerdings immer mit ganz erheblichen Schwierigkeiten.
Welche sind das?
Es gibt nicht einfach die Möglichkeit, eine rationale Therapie über einen Rezeptblock zu verordnen, so wie wir das mit anderen Medikamenten können, sondern Cannabis war über Jahrzehnte stigmatisiert als Rauschmittel, so wie übrigens vor 40 Jahren auch Morphin. Mhm. Da hatten wir genau das gleiche Theater. Morphin war illegal eigentlich und immer nur kurz wirksam und für kurze Zeiten verordnbar. So ist das mit Cannabis auch. Es gibt eine Rationale für die Verordnung, die kann man aber nicht umsetzen, weil wir immer eine besondere Genehmigung der Krankenkassen für den Einsatz brauchen, weil diese Derivate eben nicht in dem Kanon der gesetzlich zu bezahlenden Medikamente stehen.
Ist Cannabis denn eigentlich ein Ersatz für andere Schmerzmittel? Ersetzt es vielleicht sogar, weil Sie gerade Morphin angesprochen haben? Oder ist es immer nur eine Ergänzung zu bereits existierenden Schmerzmitteln?
Für manche Patienten reicht es alleine als Schmerzmittel aus. Aber es ist ein ganz großer Irrtum, dass man glaubt, Cannabis ist das ultimative Schmerzmittel, mit dem man jetzt alle Probleme lösen kann. Wir erleben das im Moment jeden Tag, dass Patienten bei uns in unserem Schmerzzentrum an der Anmeldung stehen und sagen, jetzt gäbe es doch endlich Cannabis und jetzt möchten sie gerne ihre Schmerzen endlich loswerden. Also Cannabis ist nicht das Überschmerzmittel, das alles kann. Es gibt nur zu ganz einzelnen Krankheitsbildern Daten und eine Untersuchung gibt es zu Tumorpatienten, bei denen unter Zugabe von Cannabis die Opiattherapie besser gewirkt hat. Das spielt vor allem dann eine Rolle, wenn die Nebenwirkungen von Morphinabkömmlingen so hoch sind, dass man die nicht höher dosieren kann. Dann kann die zusätzliche Gabe von Cannabis die Schmerzkontrolle verbessern. Es gibt aber, das muss man auch sagen, ganz wenig Untersuchungen zur Schmerzwirksamkeit von Cannabis, anders als bei anderen Medikamenten, die in Deutschland zugelassen werden, wo wir umfangreiche Daten brauchen, Untersuchungen, Doppelblinduntersuchungen gegen Placebo getestet, Sicherheit und Verträglichkeit. All das gibt es zu Cannabis.
Also viele Schmerzpatienten, wenn ich Ihren Aussagen folge, setzen riesige Hoffnungen in Cannabis. Diese Hoffnungen sind vermutlich übersteigert, weil eben nicht für jeden Schmerztherapeuten Cannabis das richtige Mittel ist. Sie haben gerade eben von den Nebenwirkungen gesprochen oder zumindest die angedeutet. Welche können denn da eigentlich auftreten und wie gefährlich sind die?
Also einerseits gibt es Nebenwirkungen, die von Cannabinoiden selbst verursacht werden, und dazu gehören Psychosen und Schizophrenien. Deshalb muss man sorgfältig herauskriegen, ob Patienten in diese Richtung vorbelastet sind. Solche Patienten sollten keine Cannabinoide kriegen. Dann gibt es Interaktionen, das heißt Verstärkungen oder Abschwächungen von anderen Medikamenten. Dazu gehören zum Beispiel Antidepressiva, die in der Schmerzmedizin häufig auch eingesetzt werden, also Substanzen wie Amitriptylin zum Beispiel oder Benzodiazepine, also Valium-Abkömmlinge, werden durch Dronabinol oder Cannabinoide erheblich verstärkt. Auch andere Medikamente, Opiate, werden verstärkt. Medikamente, die man für die gestörte Darmfunktion gibt, können ebenfalls durch Cannabinoide verstärkt oder abgeschwächt werden. Also man muss sich das sehr genau angucken, welchen Patienten man Cannabinoide gibt. Und man muss sich vor allem im Klaren sein, dass man eine klare Indikation haben muss. Also man muss ein Verständnis dafür haben, was können wir mit diesen Substanzen erzielen. Wir kennen nämlich das körpereigene Cannabinoidsystem ganz gut und verstehen einigermaßen, welche Funktion es hat. Und vor allem bei den Patienten, bei denen diese körpereigene Schmerzkontrolle durch das Cannabinoidsystem nicht ausreichend funktioniert, bei denen können Cannabis-Derivate sehr hilfreich sein.
Ganz kurz zum Schluss noch die Frage, wie groß ist die Gefahr der psychischen und körperlichen Abhängigkeit, so groß wie bei anderen Opiaten und Schmerzmitteln, die aber bedenkenlos verabreicht werden?
Also das Abhängigkeitspotenzial ist sicherlich nicht so hoch wie bei den Opiaten, das muss man klar sagen. Bei den Opiaten haben wir aber durch den Trick der verzögerten Freisetzung das Abhängigkeitspotenzial deutlich reduziert. Und ich denke, bei den Cannabis-Derivaten kommt es sehr stark auf die Persönlichkeit an, auf die Vorbelastung, auf psychische Alterationen. Patienten in schwierigen psychischen Situationen haben sicher größere Schwierigkeiten mit Cannabinoiden als eigentlich im Leben stehende, gut integrierte, sozial eingebundene Menschen.
Dr. Gerhard Müller-Schwefel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und tätig am Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen. Ich danke Ihnen. Cannabis ist in Deutschland eine illegale Droge. Man darf sie nicht anbauen, nicht mit ihr handeln, sie nicht besitzen. Dabei hat die Pflanze eine jahrtausendalte Tradition. Als Droge spielte sie zunächst in Indien eine Rolle. In Europa ist die Rauschwirkung seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Wie sie genau auf unseren Körper wirkt, das hat Daniel Sulzmann recherchiert.
Cannabis ist der lateinische Name für Hanf. Im menschlichen Körper wirken die bis zu 60 Inhaltsstoffe der Pflanze auf das Nervensystem. Der wichtigste Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Dieses THC löst zum einen ein euphorisierendes, gesteigertes Wohlbefinden aus, damit einhergehend Passivität und Entspannung, kann zum anderen aber auch zu depressiver, niedergeschlagener Stimmung führen. THC wirkt auf Rezeptoren im Nervensystem, die für die Bewegungsabläufe und die Informationsverarbeitung zuständig sind. Strittig ist vor allem, wie sich Cannabiskonsum grundsätzlich auswirkt. Eine gestörte Gedächtnisleistung und Beeinträchtigungen des Herz-Kreislauf-Systems sind genauso möglich wie klassische Entzugserscheinungen, Unruhe, innere Leere, Appetitlosigkeit oder Reizbarkeit. Die Intensität der Wirkung hängt davon ab, wie Cannabis konsumiert wird und in welcher allgemeinen psychischen Verfassung der Konsument ist. Rauchen, also das, was man landläufig Kiffen nennt, wirkt schnell. Fast sofort. Erreicht seine maximale Wirkung nach 15 Minuten und klingt in der Regel nach 2 bis 3 Stunden wieder ab. Gegessen, zum Beispiel in Keksen, oder getrunken, zum Beispiel als Tee, ist die Wirkung nicht so vorhersehbar. Sie ist davon abhängig, was und wie viel vorher gegessen wurde. Bei der medizinischen Therapie gilt inzwischen als gesichert, dass Cannabiswirkstoffe, sogenannte Cannabinoide, chronische Schmerzen lindern, bei Rheuma, Multiple Sklerose und Krebs und bei Krankheiten mit starkem Gewichtsverlust appetitanregend wirken können. Dabei werden die Wirkstoffe meist als Spray oder Kapsel, als Tee oder Tropfen eingenommen. Cannabinoide wirken auch oft gegen Übelkeit und Erbrechen, den Nebenwirkungen von Chemotherapien. Muskelkrämpfe bei Multipler Sklerose können ebenfalls mit Cannabis-Wirkstoffen reduziert werden. Gerade haben drei US-amerikanische Wissenschaftsakademien, nämlich die Nationale Akademie der Wissenschaften, der Ingenieurswissenschaften und der Medizin, eine Auswertung von 10.000 Kurzzusammenfassungen von Forschungsberichten veröffentlicht, die die beschriebenen Wirkungen von Cannabis in der medizinischen Anwendung belegen.
H2, der Tag. Schauen wir doch mal eben bei TC Boyle vorbei. Bei Grün ist die Hoffnung, wie weit die Jungs vom Start-up-Unternehmen mit ihrer Plantage sind, auf der sie Cannabis Sativa anpflanzen wollen, um natürlich das ganz große Geld zu machen. So ganz einfach scheint sich das Vorhaben nicht zu gestalten. Erst einmal muss eine Art Dschungel gefunden werden, die der Schutz bietet für die kostbare Saat.
Wenn man felderweise illegale Narkotika anbaut, kann man nicht einfach vor der Haustür ein Feld umpflügen und darin die Saat ausbringen, als würde man Mais oder Kürbisse anpflanzen. Nein, da muss man diskret vorgehen. Und im Interesse der Diskretion hatte Daust vorgeschlagen, wir sollten an weit voneinander entfernten Stellen säen. Am besten im Schutz bereits vorhandener Vegetationselemente, um auf diese Weise eine Entdeckung aus der Luft zu verhüten. Denn während der trockenen Monate, so erklärte er, würden unsere Pflanzen die einzige grünende Vegetation im Umkreis von Meilen sein. Und wenn dieses Grün dann auch noch konzentriert wüchse, würde es von oben aussehen wie eine Oase in der Wüste. Das einzige Pflanzgebiet, das er bisher ausgewählt und abgesteckt hatte, lag unangenehmerweise an einem Hang. An diesem Abhang plagten wir uns den ganzen Nachmittag lang. Zerkratzten uns die Hände, stolperten, strauchelten und rutschten ab, wickelten den Stacheldraht aufs Geratewohl um junge Schößlinge und Triebe von Giftsumach und verfluchten Vogelsang, Daust und uns selbst. Es war schon dunkel, als wir endlich Schluss machten und hineingingen.
TC Boyle, Grün ist die Hoffnung, Teil 3 folgt. Später, Sie hören den Tag in H2 Kultur. Schmerzpatienten erhalten Hanfpräparate im März auf Kosten der Krankenkasse, sofern es ein Mediziner verordnet. Wer in dieser Angelegenheit Hilfe, Beratung und Unterstützung braucht, in Frankfurt oder Rhein-Main-Gebiet lebt, der kann auf das medizinische Beratungsangebot des Gesundheitsamtes zurückgreifen. Vor 2 Jahren wurde das deutschlandweit einzigartige Medical Marihuana Projekt vom Frankfurter Drogenreferat ins Leben gerufen. Eine Patientenberatung zu Cannabis als Medikament. Und es kam und kommt gut an, wie Andreas Heigen berichtet.
Einmal im Monat können Patienten im Frankfurter Gesundheitsamt ein Beratungsteam aufsuchen und sich informieren, ob Cannabis für sie als Arzneimittel in Frage kommt. Ein Arzt und ein Jurist besprechen mit dem Betroffenen dabei medizinische wie rechtliche Aspekte. Oliver Müller-Mahr vom Drogenreferat der Stadt begleitet das Projekt organisatorisch. Nach knapp 2 Jahren Beratungsarbeit zieht er ein Fazit.
Dass ungefähr 75%, also dass bei denen auch Cannabis, eine Indikation für Cannabis vorliegt. Das heißt, sie könnten Cannabis als Medikament nehmen und es ist eine Verbesserung ihrer Situation zu erwarten.
Zur Beratung kommen unterschiedliche Patienten, Männer, Frauen, Kinder. Mehr als 100 Patienten im Alter zwischen 11 und 90 Jahren hat das Medical Marihuana Projekt bisher beraten. David Lang ist der beratende Arzt.
In der Regel sind es vor allem Patienten mit chronischen Schmerzzuständen oder auch mit Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit.
Auch Menschen mit ADHS, also einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie, lassen sich beraten. Im Gespräch geht der Mediziner auf die Patienten genau ein. Es wird zum Beispiel die Krankheitsgeschichte besprochen und ob andere Therapiemethoden bereits ausgereizt sind. Dann kann Cannabis nämlich eine Option sein.
Da kennt man den sedierenden, den beruhigenden Effekt her und wirkt positiv auf Erkrankungen mit Bewegungsstörungen, mit Spastiken. Aber dann gibt es eben auch ganz spezielle Gebiete, wie zum Beispiel einen Überdruck im Kammerwasser der Augen.
In Deutschland ist bisher nur ein Präparat zugelassen, und zwar das sogenannte Sativex. In der Vergangenheit hat es die Rechtslage den Menschen schwer gemacht, Marihuana zum Beispiel zur Schmerzlinderung zu bekommen. Denn rechtlich ist Marihuana ein Rauschmittel. Und deswegen war bisher eine Ausnahmegenehmigung nötig. Und genau da hat das Projekt angesetzt. Doch in Zukunft sieht die Rechtslage anders aus.
Das heißt, ein Arzt kann Ihnen nun, wenn Aussicht auf Besserung Ihres Zustandes, sage ich mal so ganz salopp, besteht, kann Ihnen das verschreiben. Und auch ganz wichtig, die Kosten sollen durch die Krankenkasse übernommen werden, sodass nur in Ausnahmefällen die Krankenkasse verweigern kann, dass die Kosten übernommen werden.
Durch die Gesetzesänderung ist es also nun einfacher für Ärzte, Cannabis zu verschreiben. Stellt sich nur die Frage, ob das Medical Marihuana Projekt damit obsolet ist.
Jetzt ist eine große Tür aufgestoßen worden. Also es ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass Cannabis verschrieben werden kann. Ob das alles funktionieren wird, das wissen wir noch nicht. Und auch zum Beispiel steht immer noch die Frage im Raum, wie ist der Umgang von Cannabis im Straßenverkehr? Und wir werden sehen, ob das zukünftig noch nötig sein wird oder nicht. Im Moment halten wir es noch für nötig.
Das Drogenreferat der Stadt Frankfurt überlegt im Moment, das Beratungsangebot zu vergrößern. Denn gerade auch wegen der Diskussion um Cannabis und der Gesetzesänderung nehmen Patienten die Beratung im Moment verstärkt in Anspruch.
Bereits vor dem Beschluss, Cannabis auf Rezept zu verabreichen, gab es, wie wir eben gehört haben, 2 zugelassene Fertigarzneimittel mit Cannabinoiden. Und ebenso eingeführt werden durfte auf Verordnung ein Medikament mit dem Wirkstoff Dronabinol. Und dieses Dronabinol steht in Deutschland nur als sogenannte Rezeptsubstanz zur Verfügung. Das heißt, Apotheker stellen damit selbst nach festen Vorschriften Kapseln oder eben ölige Tropfen für Patienten her. Im Labor der Firma THC Pharm in Oberrat stellt ein 28-köpfiges Team hochreines Dronabinol, schwieriges Wort, her. Leiter und Gründer der Firma ist Holger Rönitz. Ich grüße Sie, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Wirkung unterscheidet sich deutlich von der eines Joints. Wie wirkt Dronabinol als Medizin?
Naja, der Unterschied ist, dass meistens das Dronabinol ja auch oral in einer pharmazeutischen Form, also als Kapseln oder Tropfen verabreicht wird. Das heißt, im Gegensatz zu einem Joint hat man jetzt keinen, man ist nicht so deutlich bekifft auf gut Deutsch, würde man sagen. Das flutet langsamer an. Das heißt, man hat also die nicht so viele psychotrope Nebenwirkungen, wie das ist, wenn man tatsächlich einen Joint raucht, hat aber gleichzeitig den positiven Effekt von dem THC, der jetzt nicht nur über die Rauschwirkung irgendwie vermittelt wird.
Und das lindert Schmerzen, dazu kommen wir gleich noch. Das Labor von THC Pharm verlässt eben keine fertigen Öle und Kapseln oder Sprays. Sie beliefern Apotheken mit einer farblosen, harzigen Flüssigkeit. Was passiert dann damit?
Ja, das ist so, dass wir, also die Rezepturen sind ja auch mal vom Gesetzgeber deshalb geschaffen worden, um auch die Patienten dort mit vernünftigen Sachen zu versorgen können, wo die Patientenkollektive, die Klientel einfach zu klein sind, als dass jemand dann wirklich Fertigarzneimittel machen würde. Was in der Apotheke passiert ist, dass sozusagen individuell auf den Patienten abgestimmt der Apotheker entweder ölige Tropfen oder Kapseln macht oder in jetzt in immer mehr Fällen auch, er kann auch ein alkoholisches Inhalat machen, damit man THC auch tatsächlich verdampfen kann, aber nicht die ganzen schädlichen, auch karzinogenen Stoffe hat, die man beim Rauchen von einem Joint zum Beispiel hätte.
Dronabinol fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Patienten brauchen eben auch ein spezielles Rezept verordnet vom Arzt. Wen hilft das? Wer sind die Kunden, die Patienten?
Ach, das ist irgendwie ganz unterschiedlich. Irgendwie, wir haben naturgemäß schon eine ganze Reihe von Schmerzpatienten, aber es sind auch viele Patienten aus dem Bereich Multiple Sklerose, teilweise Leute mit Spastik. Wir haben relativ gute Erfahrungen in verschiedenen Kliniken beim Einsatz von schmerzmehrfachbehinderten Kindern mit einer starken spastischen Komponente. Es gibt in der supportiven Krebstherapie Ansätze dafür. Also das Spektrum ist sehr breit, weil Dronabinol, das ist ja nur der Freiname von THC eigentlich, also der Hauptinhaltsstoff vom Cannabis, hat ein relativ breites Spektrum und wird dementsprechend auch manchmal dann breit eingesetzt.
Wirkt denn Dronabinol dann eben anders als Cannabis?
Nein, eigentlich nicht viel anders. Der Unterschied ist, dass die Monatsdosen, die wir jetzt für Dronabinol normalerweise haben, die entsprechen teilweise dem, was Patienten irgendwie, die Cannabis konsumieren, pro Tag haben. Also das ist teilweise ein Unterschied von dem Wirkstoff und etwa, die brauchen dann 30 Mal so viel, aber der Unterschied ist hauptsächlich auch, über diese Einnahme als Kapseln, dass man einfach durchaus auch arbeitsfähig ist und dass man nicht so starke psychotrope Effekte hat wie eben beim Rauchen.
Bislang haben die Niederlande das Monopol, Cannabisblüten für den europäischen Markt zu liefern. Woher bekommen Sie die Hanfpflanzen, um daraus Dronabinol zu destillieren?
Also wir haben schon vor Jahren umgestellt auf ein Verfahren, wo wir quasi aus Orangenschalen auch genau das Gleiche machen. Sie können sich das vorstellen wie beim Vitamin C, da ist es eigentlich auch vollkommen wurscht, ob das jetzt aus der Kiwi oder aus der Paprika kommt oder aus der Orange oder aus der Zitrone. Entscheidend ist ja einfach der Wirkstoff, in dem Fall irgendwie das THC. Das ist dann letztlich einfach eine Frage von pharmazeutischer Qualität und Know-how, die man umwandeln kann. Im Endeffekt erzeugen wir genau das gleiche Molekül, aber wie gesagt, das ist halt einfach doch in der ganzen Reihe von anderen Pflanzen auch vorhanden.
Also das ist synthetisches Material sozusagen, was Sie da herstellen. Angefangen haben Sie als Patientenkollektiv. Besteht denn dahinter eine eigene Geschichte, die Sie sozusagen animiert hat, jetzt Dronabinol herzustellen?
Ja, schon. Also ich war zu dem Zeitpunkt war ich noch Pressesprecher bei Greenpeace International und Freunde von mir hatten halt das Problem, dass einer meiner anderen Freunde selbst Patient war, kam aus der Reha-Klinik und hat gesagt, da wird auch auf gut Deutsch gekifft oder Kekse genommen, aber er hat gesagt, ich kann unmöglich so in das Institut gehen und da weiterarbeiten, weil ich das auf die Art und Weise auch nicht dosieren kann. Und da hatten wir dann überlegt, warum macht das eigentlich keiner mehr in Deutschland? Das gab es ja bis in die 30er Jahre und haben uns dann anschließend mit noch drei anderen Partnern zusammengesetzt, um einfach für Patienten einen Zugang zu Cannabinoiden zu gewährleisten. Das war das Hauptanliegen und ist noch das Hauptanliegen der Firma.
Wie nehmen Sie denn jetzt die Diskussion um das Gesetz, das in Kürze jetzt in Kraft tritt, eigentlich wahr? Wird sich dadurch auch für Sie etwas verändern?
Ja, also wir sind ja 2008 mit die erste Bundestagsanhörung, damals noch mit den Grünen, mit initiiert. Also das war immer das Ziel von THC Farm, war eben auch die Erstattungsfähigkeit. Also keine Systeme wie in USA oder Kanada, in dem dann die Reichen kiffen dürfen und die anderen vielleicht da Trittbrett fahren, sondern irgendwie Ansprüche geltend machen, irgendwie für Patienten, die diese Wirkstoffklasse gebrauchen können. Also von daher, wir sind da sehr froh, dass es das Gesetz gibt. Das bedeutet ja auch, dass all die Ärzte, die jetzt aus Angst vor der Krankenkasse und einem möglichen Regress kein Dronabinol verordnen konnten, das jetzt irgendwie wieder machen können. Und wir denken einfach, dass diese ganze Wirkstoffklasse erst am Anfang ist. Das heißt, es gibt sicherlich auch noch viel zu forschen und in jedem Fall werden sicherlich deutlich mehr Patienten jetzt auch versorgt werden können und vor allem unabhängig davon, was sie im Portemonnaie haben. Das finde ich ganz wichtig.
Also es könnte für Sie auch ein lukratives Geschäft werden?
Also es war bis jetzt noch kein besonders lukratives Geschäft, weil wir natürlich unheimlich viele Auflagen haben und auch um eine gewisse pharmazeutische Qualität zu gewährleisten, muss man einfach sehr viel investieren, aber es wird sicherlich irgendwie lukrativer. Das kann ich mir schon vorstellen, aber der entscheidende Punkt ist einfach, wir können mehr Patienten versorgen und das war das Anliegen von der THC Farm.
Beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte soll jetzt eine Cannabis-Agentur nach niederländischem Vorbild geschaffen werden und diese wird dann erstmal auch Aufträge zum legalen Anbau von Medizinalhanf vergeben. Könnte das für Sie auch interessant werden?
Ja, also langfristig muss man mal sehen, wie das wird. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute, die medizinisches Cannabis jetzt anbauen, dass sie einfach wirklich meistens Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht haben, um tatsächlich annäherungsweise in den Bereich von der pharmazeutischen Qualität zu kommen. Deshalb denke ich, das schlägt zwar momentan große Wellen, aber ich sehe nicht, dass da jetzt wahnsinnig viel in den nächsten Jahren schon an guter Qualität zur Verfügung ist, auch wenn ich eigentlich jeden Tag ein oder zwei Anfragen dazu bekomme von irgendwelchen Leuten, die ansonsten Brokkoli anbauen und jetzt mal schnell irgendwie Cannabis anbauen. Das ist natürlich ein Effekt, weil das sieht so aus, als ob man da ganz schnell viel Geld verdienen kann und wir machen es seit 20 Jahren, ich kann Ihnen sagen, das ist bei Weitem nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen. Vor allem, wenn man für die Patienten auch eine pharmazeutische Qualität darstellen will.
Holger Rönitz, Leiter und Gründer der Firma THC Farm in Oberrat, ich danke Ihnen. T.C. Boyle hat in seinem Roman Grün ist die Hoffnung die drei Figuren Gash, Phil und Felix erfunden. Die haben ein Start-up-Unternehmen gegründet. Sie wollen das ganz große Geld mit dem Anbau von Cannabis machen. Und einen Platz dafür haben sie zwar gefunden und die Pflanzen gehegt und gepflegt, aber es läuft leider nicht so glatt, wie sie sich das vorgestellt haben.
Rudy untersuchte unsere gesamte Ernte, schnüffelte herum wie ein Nagetier, eine große, aufgedunsene, zweibeinige Ratte, die aus ihrem Loch herausgekommen war, um ein kräftiges Stück aus unserem Profit herauszubeißen. Ich fragte ihn, wann er endlich damit anfangen würde, sich die 5 Scheine pro Stunde zu verdienen, die wir ihm zum Verlesen zahlten. Er antwortete nicht, aber gleich darauf drehte er sich um und verkündete: »Also ich würde sagen, ihr habt hier so an die 30 Pfund Dope liegen und dazu noch etwa 2 Pfund loses Krümelzeug.«
»30 Pfund?« Gash sah Phil an, Phil sah mich an. Niemand sagte ein Wort, aber die Rechenmaschinen in unseren Köpfen klickerten los. Unser Anteil davon würden 10 Pfund sein, die wir durch 3 teilen mussten. Bei $1,400 pro Pfund, also bereits abzüglich Rudys Provision, würde jeder von uns so ungefähr mit $4,600 aussteigen. Und das lag circa $162,000 unter der ursprünglichen Schätzung. Und, ach ja, jeder von uns musste noch einmal $555 von seinem Anteil abknapsen, damit die 5.000 zusammenkämen, die Vogelsang für Jones diesen Erpresser ausgelegt hatte. Es war ein Schock für uns. Wir hatten ja gewusst, dass nicht allzu viel rausspringen würde, aber das war nun weniger als die Hälfte unserer armseligsten Hochrechnungen. Nach einem kurzen Augenblick, in dem Rudys Worte verklangen, die Zahlen tief in unseren Hirnen Wurzeln schlugen und allmählich ins Bewusstsein sprossen, erhob Phil am anderen Ende des Tisches die Stimme zu einer klagenden Frage: »Bist du sicher?«
Von der Plantage in den Kibbutz Na'an und ins dort ansässige Altenheim, aber eine halbe Autostunde von Tel Aviv entfernt. Der Ort für ältere Menschen ist sehr berühmt geworden, weil es das erste Altenheim weltweit war, das seinen Insassen, sofern sie unter starken Schmerzen litten, Cannabis als Medikament verschrieben. Das war Ende 2014 der Fall. Damals war Marcel Wagner für uns dort.
Jeden Morgen schließt Schwester Sarah den kleinen Tresor auf, um die Cannabis-Vorräte herauszuholen. Wir haben das als Gras zum Rauchen oder in Form von Keksen. Da ist dann 1 Gramm Cannabis drin. Man isst diesen Keks und der Effekt stellt sich sofort ein. Andere Bewohner nehmen lieber eine Marihuana-Zigarette. 2 oder 3 Züge retten den Tag. Es sieht ungewöhnlich aus, wenn Sarah und ihre Kolleginnen den Bewohnern des Altenheims im Kibbutz Na'an mit dem Feuerzeug die Marihuana-Zigarette anzünden. Das sind getrocknete Blüten der Cannabispflanze. In dem Heim sind sie Vorreiter beim Einsatz von Marihuana in der Geriatrie, also der Altenpflege. Ihre Bewohner leiden an Arthritis, Parkinson, Multipler Sklerose oder einfach nur unerträglichen Schmerzen, so wie der 78 Jahre alte Mosche. Die Marihuana-Zigarette hilft mir sehr. Ich habe dann auch immer einen leichten Schwindel, nicht viel, eher so wie nach einem Schluck französischen Champagners. Die Krankenschwestern im Kibbutz Na'an setzen unterschiedliche Marihuana-Präparate ein. Teilweise ist der rauschauslösende Stoff THC nur in reduzierter Menge enthalten, teilweise gar nicht. Um Entzündungen zu hemmen und Schmerzen zu stoppen, braucht man auch kein THC. Ich finde das prima. Ich gebe meinem Patienten einfach nur etwas Pulver ins Essen und nach einer halben Stunde sind seine Schmerzen weg. Und auch das Parkinson-Zittern lässt deutlich nach. Zahi arbeitet als freiwilliger Helfer im Altenheim aus und er würde Marihuana viel öfter einsetzen. Gerade alten Menschen könne man doch so wieder zu Appetit und erholsamem Schlaf verhelfen. Und auch für Oberschwester Inbal ist die Sache klar. Unsere Ärzte sollten uns direkt ein Rezept ausstellen können, damit wir das Marihuana sofort einsetzen können. Die kennen sich schließlich aus in der Geriatrie. Bisher verlieren wir einfach zu viel Zeit. Für 25.000 Patienten hat das israelische Gesundheitsministerium bisher eine Genehmigung zum Einsatz von Cannabis ausgestellt. 50 weitere kommen jede Woche dazu. Und gerade hat das Parlament die Zahl der Ärzte, die in Israel Cannabis verschreiben dürfen, von 20 auf 30 hochgesetzt. Viel zu wenig, klagen die Marihuana-Befürworter aller Parteien. Zwar wird das eingesetzte Cannabis unter staatlicher Aufsicht angebaut, nebenbei bemerkt, mit umgerechnet 8 Millionen Euro Jahresumsatz, ein schnell wachsender Wirtschaftszweig im kleinen Israel. Der israelische Apothekerverband meldet allerdings erhebliche Bedenken an. Man könne doch nicht so einfach Cannabis ausgeben. Jeder Patient reagiere da anders. Als Medikament sei Cannabis noch viel zu wenig erforscht. Und an zwei Kliniken in Tel Aviv läuft gerade eine Studie mit rund 1500 Patienten. Die Ärzte wollen über einen Zeitraum von 2 Jahren untersuchen, ob die Gabe von Cannabis nicht doch unerwünschte psychische Nebenwirkungen hat.
Aber trotz und alledem, auch in Israel wird Cannabis immer populärer. Im ganzen Land gibt es Treibhäuser, in denen Cannabis angebaut wird, streng bewacht vom staatlichen Sicherheitsdienst. Die Firma, die das Monopol hat, heißt zu Deutsch Heilung der Welt. Dr. Franjo Grotenhermen, Mediziner mit einer Privatpraxis in Rüthen, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend.
Guten Abend.
Könnten sich, wenn das Gesetz in Kraft tritt, auch hier bald israelische Verhältnisse einstellen, überall Gewächshäuser mit Hanf für medizinische Zwecke?
Das wird wahrscheinlich sicherlich anders laufen. Also die Sicherheitsanforderungen in Deutschland werden sicherlich viel höher sein. Es wird eine Ausschreibung geben. Da können sich Firmen melden, die Cannabis anbauen wollen für Deutschland. Das wird sicherlich dann 3 Jahre dauern, bevor dann Cannabis aus Deutschland auf den deutschen Markt kommt. Aber das wird sicherlich hohe Sicherheitsanforderungen geben.
Sie selbst leiden an einer schweren chronischen Erkrankung, Herr Grotenhermen. Mit Cannabis behandeln Sie diese Krankheit nicht, aber Sie haben viel Erfahrung mit Cannabis als Medizin und wurden auch als Sachverständiger in den Bundestag geladen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Gibt es viel Unwissenheit, viele Ängste, viele Stigmatisierungen?
Also es war ja jetzt nicht die erste Anhörung im Gesundheitsausschuss, sondern es war jetzt die dritte. 2008 war die erste zum Thema. Da war die Atmosphäre noch ganz anders. Also es gab noch viel Skepsis seitens der Politik. Zuletzt, jetzt im September, bei der letzten Anhörung, war die Unterstützung zum Thema Cannabis als Medizin doch in allen Fraktionen sehr breit.
Und wie sehr haben Sie in Ihrem eigenen Umfeld mit Schmerzmedizinern, ich sag mal, zu kämpfen, die sich weigern, Cannabis als Medizin zu verabreichen, die vielleicht der Meinung sind, das Zeug mache dumm im Kopf und vor allem abhängig?
Ja, also das braucht einfach einen langsamen Prozess. Solche Dinge ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich. Also wir merken ein zunehmendes Interesse der Ärzte. Ich habe sehr viele Patienten, die jetzt zu ihren Hausärzten zurückgehen oder Schmerztherapeuten vor Ort und sich von denen dann Cannabis verschreiben lassen. Da sind viele sehr bereit, das dann auch zu übernehmen, wenn das indiziert ist. Und es gibt auf der anderen Seite die Skeptiker, die das einfach von vornherein ablehnen. Das ist aber eine Sache, die wir auch in anderen Ländern erleben. Auch die Ärzte müssen sich langsam an die neue Situation gewöhnen, dass da eine Substanz ist, die früher verteufelt wurde, die aber ein therapeutisches Potenzial besitzt und die man dann einsetzen kann, um seinen Patienten, denen man sonst nicht helfen kann, eine weitere Option anbieten zu können.
Im neuen Gesetz ist ja ausdrücklich darauf verzichtet worden, einzelne Indikationen aufzuführen. Bedeutet das nun, Cannabis kann tatsächlich jeder Arzt verordnen oder gibt es immer noch bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel, wenn keine anderen Maßnahmen geholfen haben?
Ja, das sind ja 2 verschiedene Dinge. Also Sie haben gerade das Beispiel Israel erwähnt, wo nur wenige Ärzte Cannabis verschreiben dürfen. In Deutschland darf das jeder niedergelassene Arzt auf einem Betäubungsmittelrezept. Das ist auch sinnvoll, weil er kann ja auch alle anderen Medikamente verschreiben. Wieso nicht Cannabis? Das zweite ist die Begrenzung der Indikation oder Nichtbegrenzung. Das ist sehr vernünftig, weil es gibt in einigen Ländern, vor allem in einigen Staaten der USA, Begrenzungen. Meinetwegen 10 Indikationen, wo Cannabis eingesetzt werden kann. Cannabis und Cannabinide haben aber ein sehr breites therapeutisches Spektrum und es kommt ja nicht auf die Indikation an, sondern auf die Schwere der Erkrankung und ob andere Präparate wirksam sind oder nicht. Und dann brauche ich Cannabis auch in Indikationen, die nicht so geläufig sind.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Also ich will mal ein Beispiel, ungewöhnliches Beispiel vielleicht, Hyperhidrosis, das ist ein vermehrtes Schwitzen, sehr starkes Schwitzen, extrem starkes Schwitzen. Da kam ein Patient zu mir, der hatte sich sogar operieren lassen, damit er an den Händen nicht mehr so schwitzt. Dann hat sich das Schwitzen allerdings auf den Stamm verlegt und er hat am Stamm sehr stark geschwitzt und konnte quasi in der Öffentlichkeit gar nicht mehr auftreten, weil er jedes Mal einen nassen Flecken hinterlassen hat, wenn er aufgestanden ist. Und er hat dann festgestellt, dass ihm Cannabis hilft. Und er hat auch eine Ausnahmeerlaubnis bekommen für die Verwendung von Cannabis als Medizin. Es gibt keine einzige Studie zum Thema Hyperhidrosis und Cannabis. Mhm. aber ich kenne mehrere Patienten, denen Cannabis bei Hyperhidrosis hilft. Ich habe mal einen Patienten jetzt genannt. Und so gibt es viele andere Indikationen.
Sie betreuen in Ihrer Praxis nur Cannabis-Patienten. Haben die alle die Erfahrung gemacht, dass nichts anderes mehr hilft?
Ja, es gibt ja zwei Gruppen. Es gibt einerseits die Gruppe von Patienten, die Cannabis schon lange einnehmen und festgestellt haben, dass es ihnen hilft. Und auch, dass nichts anderes hilft. Und die dann einfach aus der Illegalität raus wollen und das legal wollen. Und da habe ich dann geholfen und helfe auch jetzt dabei, wenn es entsprechend indiziert ist. Das zweite sind eine Gruppe von Patienten, die nicht wissen, ob ihnen Cannabis hilft, die auch sehr viel ausprobiert haben und gucken, ob Cannabis wirksam ist. Und bei diesen beiden Gruppen muss man dann differenzieren. Ist Cannabis das letzte Mittel oder ist Cannabis das vorletzte Mittel oder vorvorletzte Mittel? Mhm. Und für viele Patienten ist Cannabis das letzte Mittel. Es hilft wirklich nichts anderes. Und bei anderen Patienten ist es so, dass sie sagen, ja, es hilft vielleicht auch meinetwegen Opiate oder es helfen auch dies oder jenes Medikament, aber Cannabis vertrage ich viel besser. Das heißt, Cannabis ist nicht das letzte Mittel, aber vielleicht das bessere Mittel. Mhm. Das ist unterschiedlich.
In der kommenden Woche, möglicherweise am 7. oder vielleicht noch ein paar Tage später, soll Cannabis nun auf Rezept zu bekommen sein. Erwarten Sie jetzt eigentlich einen Run auf das Zeug, vielleicht sogar von jungen Leuten, die sagen, ich habe Rücken und zwar heftig und brauche es?
Ja, ich erwarte keine kalifornischen Verhältnisse in Deutschland. Das ist von den Ärzten einfach gar nicht zu erwarten. Also ich habe das vielleicht unter den 1000 Patienten, die ich hatte, vielleicht zwei oder dreimal erlebt, dass jemand versucht hat, irgendwie, der wirklich nicht schwer krank war, das versucht hat zu bekommen. Und bei normalen Ärzten wird das noch weniger sein. Also es wird sicherlich ein Randphänomen sein. Was man sicherlich sehen wird in der Ärzteschaft, dass man genauso wie man über den Einsatz von Opiaten diskutiert oder Ritalin bei Kindern oder Schlafmitteln und so weiter, dass man in der Ärzteschaft diskutieren wird, sollte man da Cannabis wirklich einsetzen oder lieber nicht? Sollte man da Ritalin einsetzen oder sollte man das vielleicht lassen? Also es wird sicherlich so sein, wie in anderen Bereichen der Medizin, dass es Diskussionen geben wird, bei welchen Indikationen, wie schwer muss der Patient krank sein, darf man es bei Kindern verwenden und so weiter. Es wird also Diskussionen in der Ärzteschaft geben und nicht mehr Diskussionen sozusagen vor dem Richter.
Mhm. Dr. Franjo Grotenhermann, Mediziner mit einer Privatpraxis in Rüthen, haben Sie. Vielen Dank. Was hilft, ist gut. Cannabis auf Rezept, das war unser Tag und das wollten wir nicht versäumen, heute loszuwerden, haben Sie. Dank für Ihr Interesse, einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.